sind Melrose
und Jan.
Hallo zusammen, Demo Radio, Staffel 2, Folge 2. Heute geht's um die Corona-Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Veranstaltungswirtschaft und den gesamten Kulturbetrieb.
Ich habe nie gewusst, wann ich wie viel bekomme. Ich muss sagen, von dem Geld, das ich bekommen habe, habe ich mir gerade mal den Steuerberater leisten können. Es ist einfach gerade total traurig, wie die Branche vor die Hunde geht.
Ja, bis jetzt kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Ich habe ein Sonderstipendium bekommen im Losverfahren. Ich habe die Soforthilfe bekommen. Ich schwimme praktisch um Geld.
Was ich gerade einfach schwierig finde, ist, dass sehr viele der Kulturschaffenden gerade in Erhaltung bleiben, die sich voll irgendwie halt in diesem wirtschaftlich relevanten Gedanken festhält und dass sie deswegen oder darüber halt irgendwie beweisen oder erklären wollen, warum sie sozusagen einen Ressourcenzugang verdient hätten.
Einerseits gibt es einen unglaublich großen Verdienstausfall, begleitet von einer riesigen Unsicherheit, und andererseits werden Nothilfen per Losverfahren vergeben. Da fragen sich manche zu Recht, ob das Augenmaß nicht verloren gegangen ist. Und schließlich stellt sich auch die Frage, ist denn Wirtschaft alles, was zählt? Mit queeren Clubs sind auch Freiräume geschlossen worden. Unangenehm häufig wird die Wirtschaftsleistung in den Vordergrund gestellt, wenn um Hilfen gerungen wird. Wir sprechen in dieser Folge mit dem Geschäftsführer von einem queeren Club und einem Mitinitiator der Alarmstufe Rot-Proteste.
Herzlich willkommen. Heute geht es um Alarmstufe Rot, eine Initiative, die sich zur Pandemie oder als Konsequenz der Pandemie gegründet hat. Und zu Gast haben wir einen Mitinitiator, nämlich den Christian. Hallo Christian.
Hallo zusammen.
Vielleicht stellst du dich ganz kurz vor, wie du zu Alarmstufe Rot gekommen bist oder warum du es mitgegründet hast.
Ja, also mein Name ist Christian Eichenberger und ich bin einerseits geschäftsführender Gesellschafter, aber auch Vorstandsvorsitzender von unserem Unternehmen, das heißt Partyrent, und die Partyrent-Gruppe verleiht Material für Veranstaltungen, Möbel, Glas, Besteck, Porzellan, und wir sind seit Anfang März in einem sehr harten Lockdown, wie die meisten das jetzt, glaube ich, nachvollziehen können, mit über fast an den 90% Umsatzeinbrüchen über alle Monaten. Und in der Phase Beginn der Krise haben wir sehr viele Handlungsempfehlungen geschrieben und Briefe geschrieben und gehofft auf die erste Überbrückungshilfe. Und dann kam die erste Überbrückungshilfe und von dem Schock habe ich mich 3 Tage lang nicht erholt. Und dann habe ich mit dem Tom, das ist auch einer der Mitinitiatoren von Alarmstufe Rot, Tom Koparek, haben wir uns zusammengetan. Der hat die Night of Light ins Leben gerufen mit der Sandra zusammen. Beckmann, sie ist Solo-Selbstständige, und das ist das mit den roten Gebäuden gewesen, und wir haben noch 2 andere Initiativen ins Leben gerufen. Back to Life hieß es, womit wir Veranstaltungen unter Hygienebedingungen sichergestellt haben und das gezeigt haben, wie es in der Praxis wieder möglich ist. Es war die erste Veranstaltung, die in Deutschland stattfinden durfte, mit 100 Personen, und so haben wir die Initiativen dann alle zusammengebündelt und zusammen aktiviert, ob das Künstlerhilfe jetzt ist oder eben Back to Life oder Safe Events und die Verbände der Branche zu einem Aktionsbündnis zusammen motiviert und eben Alarmstufe Rot gegründet, in Form dessen, dass wir eben unsere Kernforderungen herausgearbeitet haben. Was ist wichtig? Wie kann man unseren Wirtschaftszweig retten? Und das ist ja der 6. Wirtschaftszweig Deutschlands mit über 1 Million Direktbeschäftigten. Das ist größer wie das Bauhauptgewerbe, hat 170.000 mehr Beschäftigte wie der Automobilsektor. Und es ist aber eine sehr breit verästelte Branche. Die Branche greift eben von wirtschaftsbezogenen Veranstaltungen hin zu Kunst und Kultur, zu Social Events oder sozialen Volksfesten und Privatveranstaltungen, aber natürlich auch zum Sport. Und um so einen Überblick auch der Verteilung zu bekommen, es sind 88% der Veranstaltungen sind wirtschaftsbezogene Veranstaltungen, also Produktpräsentationen, Business-Events, Kongresse, Hauptversammlungen und eben alle damit verbundenen Geschäftsveranstaltungen. Dann 6% sind Kulturveranstaltungen und die anderen 6% sind eben Volksfeste, also so öffentliche Veranstaltungen. Und dann 1% sind Sportveranstaltungen und Großwettkämpfe. Und das ist die gesamte Veranstaltungswirtschaft, / Veranstaltungsbranche. Und die haben wir eben dann uns überlegt, wie sind sozusagen die konkreten Lösungsansätze, wie uns geholfen werden kann nach der Desaster des ersten Überbrückungsprogramms. Das haben wir in einer Deklaration ausgearbeitet. Wir haben dann gemerkt, dass wir nicht gehört werden und haben dann zu der ersten Kundgebung Anfang September Großkundgebung in Berlin aufgerufen. Vorher gab es schon Landeskundgebungen und Demonstrationen. Und dann eben jetzt mit der zweiten großen Demo im Oktober, aber immer, wir stehen immer hinter den Maßnahmen der Regierung und kritisieren auch nicht die Maßnahmen der Regierung, aber wir stehen halt im Interesse des Schutzes der Gesellschaft zurück und unterliegen einem faktischen Berufsverbot. Wir dürfen nicht arbeiten, auch selbst wenn das im Sommer der ein oder andere behauptet hat, dass ja Veranstaltungen teilweise möglich gewesen sind. Aber dem ist nicht so, weil die Reglementierungen so hart waren, dass eben eigentlich, man muss wissen, ein Großteil der Veranstaltung hat eben über 50 oder 100 Personen als Teilnehmer und die sind alle ausgefallen.
Am 2. November habt ihr jetzt, das war ja gerade vor kurzem, auf Initiative der Münchner Philharmoniker zum bundesweiten Aktions- und Protesttag aufgerufen. Also manche haben das vielleicht mitbekommen durch beeindruckende rote Rauchschwaden. Wie habt ihr den Tag erlebt? Und gerade jetzt nochmal mit dem 2. Lockdown, was sollte dieser Tag insbesondere nochmal bedeuten?
Genau, also wir hatten ja in der Woche davor die Großkundgebung-Demonstration in Berlin gemacht, wo ja auch der Dieter Dehm ganz toll gesprochen hat übrigens und gesagt hat, man muss irgendwie den Ausverkauf unserer Branche stoppen, weil natürlich die Chinesen und die Amerikaner an unseren Türen kratzen, weil wir einfach so destabilisiert sind, dass wir im Zweifelsfall eben nur noch darauf zurückgreifen könnten, den Rettungsanker von angelsächsischen oder chinesischen Investoren zu nehmen, bevor unsere Lebenswerke kaputt gehen. Und das war eine sehr, sagen wir mal, eine sehr voluminöse und ein sehr starkes Bild in Rot, was wir dort auf die Straße gebracht haben, eben mit allem Respekt, aber eben auch mit klar dem, dass jetzt genug der Worte sind, dass wir eben alles geschrieben, alles gesagt haben, was ging. Und dementsprechend ist danach die Idee entstanden, dass wir zu einem stillen Protest aufrufen. Und zwar eben unter Sang und Klanglos und dass vor allem mit diesem Lockdown 2 eben auch die Betroffenheit der Künstler in den Mittelpunkt tritt und aber auch derjenigen, die eben die Regisseure sind, die ganzen Programme, die Dramaturgien machen, wo eben auch ganz viel der Inszenierungen erfolgen mit. Und dieses Sang und Klanglos war eben wichtig, dass es ein stiller Protest ist, dass es kein lauter Protest mehr ist, weil wir einfach nicht mehr Menschenmassen zusammenbringen wollten unter dem Interesse des Infektionsschutzes natürlich auch. Und das war eine wahnsinnige Resonanz. Also unser Instagram-Account und Facebook-Account sind ja manchmal runtergegangen, weil einfach zu viel Content drauf gewesen ist. Mit, ich glaube, jetzt mittlerweile 37.700 Einreichungen, die darüber veröffentlicht worden sind, war das natürlich schon wahnsinnige Kreativität, die da entstanden ist, aber die natürlich auch wahnsinnig betroffen macht.
Kannst du sagen, was gerade durch die Pandemie die Herausforderungen gewesen sind, Protest auch wirklich in die Öffentlichkeit zu tragen und auch auf die Straße zu tragen?
Ja, also was das Kernproblem ist, erstens ist dieses Überbrückungsprogramm verdient eigentlich nicht mal den Namen Überbrückungsprogramm zu sein, weil es so stark reglementiert ist. Es anerkennt nicht alle Kosten und gerade bei den Solo-Selbstständigen hat das, glaube ich, jetzt viele verstanden, dass der eigentlich gar nicht viele Kosten überhaupt in Anerkennung bringen kann. Und das Problem zieht sich von den Kleinen bis zu den ganz Großen durch. Ganz groß ist, man muss wissen, die deutsche Veranstaltungswirtschaft ist hochmittelständisch geprägt. Wir sind keine Konzernbranche, sondern die größten Mittelständler haben vielleicht gerade mal 1.000 Mitarbeiter. Und es gibt eben diejenigen, die nicht genug Kosten geltend machen können oder die so wahnsinnig hohe Kosten haben, dass das Programm eben gedeckelt ist auf 50.000 Euro. Um Ihnen ein Beispiel zu nennen, einer meiner Betriebe mit 220 Mitarbeitern hat vor der Krise Fixkosten gehabt von 1 Million. Wir haben mit den größten Anstrengungen es geschafft, auf 500.000 Euro die runterzudrücken. Also wir sitzen in einem kalten Büro, wir heizen die Halle nicht mehr, wir haben den Fuhrpark stillgelegt mit allem, was ging, aber wir haben eben diesen 500.000 Euro an Fixkosten. Und wir kriegen 50.000 Euro an Überbrückungshilfe. Das heißt, wir bleiben auf 90% der Kosten sitzen. Und das überlebt kein Betrieb 8 Monate lang. Das ist das Zweite. Das Programm ist also gedeckelt. Es anerkennt nicht alle Kosten und es anerkennt auch nicht alle Krisenmonate, sondern es ist eben von den Eintrittsbarrieren so gestrickt, dass eben nur derjenige, der in bestimmten Monaten bestimmte Umsatzeinbrüche hatte und so weiter. Da fallen eben ganz viele mit hinaus. Und jetzt muss man noch wissen, die Betriebe, die größeren Mittelständler, über 249 Mitarbeiter beziehungsweise über 50 Millionen Euro Bilanzsumme und Umsatz, da gibt es so 40 bei uns in der Branche. Und das sind so stille Hidden Champions, weil die beliefern ganz, ganz viele sehr wichtige Schlüsselveranstaltungen und sind übrigens auch die größten Auftraggeber für die Solo-Selbstständigen. So greift so unsere Branche wie so ein Uhrwerk ineinander, von klein bis groß und von groß bis klein. Und diese Betriebe, die eben über 249 Mitarbeiter haben, die haben überhaupt gar nichts bekommen. Keine Soforthilfe, kein Überbrückungsprogramm. Die haben nur Zugang zum Wirtschaftsstabilisierungsfonds, den es seit Anfang August überhaupt erstmal gibt. 4 Monate Beantragungszeit, nachher 7% bis 8 oder 10% Zinsen zu zahlen, was auch sein muss, weil das europäische Reglements sind. Aber das ist für uns total ungeeignet, weil wir mittelständisch sind, weil wir eine mittelständische Branche sind. Das ist für Konzerne geeignet. Und eben die Länge der Maßnahmen sind so wahnsinnig groß, dass die Verluste, die Betriebe verlieren, ein Jahresertrag pro Monat im Schnitt. Also ein Jahresertrag verlieren die Betriebe im Schnitt pro Monat. Das heißt, jetzt haben wir schon 8 Jahreserträge verloren. Um das wieder zurückzuverdienen mit den Zinsen obendrauf, wären wir jetzt schon bei 15,5 Jahren, wo wir nicht wieder reinvestieren, Arbeitsplätze überhaupt danach ein Stück weit Vorkosten überhaupt stemmen könnten, um die ganzen Veranstaltungen wieder ins Leben mitzubringen, sondern uns würde komplett die ganze Kraft entzogen.
Also ihr sprecht ja vom Kulturlockdown oder allgemein wird insbesondere jetzt von einem sogenannten Kulturlockdown gesprochen. Gleichzeitig gibt es viele Initiativen wie auch Alarmstufe Rot und andere Institutionen, Organisationen, die davon sprechen, dass es gar keinen zweiten Lockdown ist, sondern dass wir immer noch im ersten drin sind. Gibt es dennoch, insbesondere seit November, Unterschiede für die Kultur- und Eventbranche?
Also ich will vielleicht ergänzend dazu zu sagen, es ist nicht ein Kultur-Lockdown, sondern es ist wir fahren ja sehr große, breite Bereiche, wo Kontakt besteht zu den Menschen. Das fährt man alles runter. Und dazu gehört natürlich als maßgeblicher Bereich, es sind dafür die Veranstaltungen. Es sind sozusagen die Veranstaltung und Kulturwirtschaft, die man eben komplett, weil ja auch Messen verboten sind und Veranstaltungen generell verboten sind. Und wir sind dieser Ausmaß jetzt nochmal, wir hatten vorher in den Monaten vorher 80%, 85%, 75% Umsatzeinbruch. Und jetzt sind wir einfach bei 92% bis 99% Umsatzeinbruch. Und das muss man sich einfach mal vorstellen. Man muss mal überlegen, wie man da überlebt mit, wenn man 80% oder 90% der Einnahmen 8 Monate lang nicht mehr hat. Das muss man sich einfach selber mal verdeutlichen, wenn man seine eigene Haushaltskasse daraufhin reflektiert, was da passieren würde. Und das ist seit 8 Monaten der Fall. Für uns ist es jetzt nur noch ein Ticken noch schlimmer geworden. Und auch mit dem November-Programm wird es jetzt gerade noch ein Ticken schwieriger für uns, weil da eben ganz wichtige Teile der Veranstaltungswirtschaft hinten runterzufallen, zu drohen.
Glaubst du, dass denn, wenn die Unternehmen oder wenn die verschiedenen Veranstalter und Selbstständigen Beschäftigten in der Kulturbranche das am Anfang des Jahres schon gewusst hätte, dass es so katastrophal werden würde, hätten dann schon viel mehr aufgegeben? Oder ist der Kampfgeist schon seit langem eigentlich gebrochen und die meisten sind weggefallen?
Also wenn man das vorher gewusst hätte, dann hätten wir Dinge natürlich alle ganz anders gemacht. Aber das ist schwierig zu beantworten, wie die Reaktion der Menschen anders gewesen wäre. Was einfach so ist, ist, die Lage ist unendlich verzweifelt, weil das sind ja in der Veranstaltungswirtschaft, also in der gesamten Veranstaltungsbranche, die ja die Kultur beinhaltet, Kulturveranstaltungen mit beinhaltet. Es ist ja so, dass ich nicht heute von morgen ich habe ja Fähigkeiten mir über 10, 15, 20 Jahre aufgebaut und es ist die bestausgebildetste Branche der Welt. Die deutsche Veranstaltungsbranche ist die am besten ausgebildetste weltweit. Wir genießen international absolut höchste Anerkennung. Deswegen beliefern wir ja so etwas wie die Olympischen Spiele, wie eine Klimakonferenz, Weltwirtschaftsforum, aber auch ganz viele weltweite wichtigen Messen und so weiter. Das leisten ja alles deutsche Unternehmen. Und aber auch in dem Kulturbereich sind ja auch die deutschen Künstler weltweit hoch anerkannt. Ja. Und diese Spitzen Branche. Kann ich nicht heute von morgen, können sich die Menschen alle umorientieren, sondern die haben sich Fähigkeiten über ihr Leben zum Teil angeeignet und erarbeitet, Know-how aufgebaut. Und natürlich bleibt in der jetzigen Lage, in der verzweifelten Lage, nichts anderes übrig, als zum Teil als Straßenmusiker aufzutreten oder zum Teil irgendwo Gartenbau zu machen, obwohl sie eigentlich eine ganz andere Thematik haben, bevor natürlich die Familie am Verhungern ist. Aber die werden zum Teil in die Grundsicherung getrieben. Und die Grundsicherung ist eben für die Solo-Selbstständigen keine adäquate Lösung, sondern sie müssen ja irgendwie auch mit ihrem kleinen Einzelunternehmen weiter bestehen können. Und wenn diese Dramatik sozusagen von Anfang an klar gewesen wäre, wie verfehlt diese Hilfsprogramme gestrickt werden würden, dann hätten, glaube ich, alle anders vorgesorgt nochmal. Aber die Vorsorge alleine hilft auch jetzt in der aktuellen Lage nicht, sondern wir haben ja nie viel aus den Betrieben herausgenommen, sondern es ist immer viel in die Substanz auch. Gerade das ist ja auch typisch eine deutsche Mentalität, dass wir die Substanzen von uns allen immer gestärkt haben. Aber das wird uns gerade allen noch zu einem noch größeren Verhängnis.
Ja. Es gibt ja dann auch noch das, also es gibt auch noch das Problem, dass bundesweit unterschiedlich die Krise gehandhabt wird. In Berlin allen voran ist der Kultursenator Klaus Hilderer gefühlt immer an erster Stelle, wenn es darum geht, auch die Kultur- und Eventbranche Berlin zu schützen. Wie ist es, wie seht ihr das als Alarmstufe Rot bundesweit? Gibt es da starke Unterstützung? Ist eventuell Berlin ein erfolgreiches Modell, weil es hier nochmal diese gestaffelten Unterstützungen gab für Solo, also für Kunstschaffende insbesondere, die beispielsweise so in Mecklenburg-Vorpommern nicht nutzbar waren? Oder würdet ihr eher sagen, dass es insgesamt sehr schlecht gelaufen ist für die Eventbranche?
Also für die gesamte Veranstaltungsbranche ist es katastrophal gelaufen. Das ist eigentlich, was ich vorhin gesagt habe, ist, wir haben alle Maßnahmen der Regierung mitgetragen und haben auf der anderen Seite unsere Existenz geopfert. Und das braucht eine Solidarleistung an so einer Stelle, wo man eben sagt, wie fangen wir diese Menschen auf, die eben, dass es der Gesellschaft eben besser geht, wenn wir nicht arbeiten. Und da haben die Länder zum Teil unterschiedlich drauf reagiert. Sie haben zum Teil unterschiedlich gelockert, aber haben dann wieder schnell angezogen. Das hat alles nicht für Planbarkeit und Sicherheit gesorgt. Deswegen ist auch eine Sache in unserem Rettungsdialog eine wichtige Maßnahme, dass wir eben mit dem Bundesgesundheitsministerium auch in intensiven Gesprächen sein möchten, was noch nicht ganz der Fall ist, wo wir eben sagen, wie sind denn valide Konzeptionen in der Zukunft wieder möglich? Nur darüber können wir aktuell gar nicht sprechen, weil es jetzt erstmal um finanzielle Überlebenshilfe geht. Und da haben natürlich das ein oder andere Bundesland auch schon direkt den Solo-Selbstständigen geholfen. Und da gibt es Positivbeispiele von Ländern, die eben vorangegangen sind, haben dort sozusagen die Lücke des Bundes versucht aufzufangen. Aber es ist eigentlich ja die Aufgabe, dass das erstmal sind das ja Bundesmaßnahmen und die mit den Ländern zu koordinieren, so dass eben keiner durchs Raster fällt. Und das ist eben sehr, sehr unterschiedlich, hat das funktioniert. Und das ist natürlich unerträglich, wenn man das von außen sich betrachtet, ist das eine katastrophal gelaufen, kann man nicht anders sagen.
Welches Bundesland ist ein beispielhaft?
Also zum Beispiel, wer ganz früh auf Alarmstufe Rot als erstes reflektiert hat, war der Herr Kretschmann in Baden-Württemberg. Der hat zuerst auf unsere Not reflektiert und hat da auch als erstes überhaupt Hilfsprogramme ins Leben gerufen und vorangebracht.
Und wie wird es jetzt für euch weitergehen? Was plant ihr weiterhin als Alarmstufe Rot?
Das, was jetzt das Hauptproblem momentan ist, in der akuten Situation, ist dieses Novemberprogramm. In diesem Novemberprogramm ist das große Problem, dass von dem Schließungsbeschluss der Ministerpräsidenten eben folgende Betriebe geschlossen werden. Opern, Theater, Konzerthäuser, Messen, Freizeitparks, Fitnessstudios und so weiter. Die sind alle geschlossen worden. Und antragsberechtigt in diesem Programm ist nur, wer direkt von diesen Schließungen betroffen ist. Also bin ich Künstler und habe direkt im Auftrag auch als Einzelunternehmer oder als Solo-Selbstständiger zum Beispiel eben für eins dieser genannten Betriebe direkt gearbeitet. Jetzt wissen wir aber, dass ja sehr viele der Künstler und auch sehr viele der Solo-Selbstständigen und der Betriebe arbeiten ja nicht nur für Theater, sondern die arbeiten eben auch für ganz viele Wirtschaftsveranstaltungen, Firmenveranstaltungen und treten dort auf, um dort ihr Geld zu verdienen, was sie wiederum für ihre Kunst auch wieder dann aufwenden können. Und das macht 88% aus. Und zwar 88% aller Veranstaltungen sind eben Wirtschaftsveranstaltungen. Und die sind aber nicht von diesem Effekt betroffen, weil die Wirtschaftsunternehmen sind nicht geschlossen, sondern die dürfen weiterarbeiten. Und wer eben für die überwiegend arbeitet, und zwar, ich muss zu 80% für die vorhin genannten arbeiten, wenn ich aber zu 80% das nicht erreichen kann, bin ich nicht antragsberechtigt für dieses Novemberprogramm. Und da fallen ganz, ganz, ganz viele in unserer Branche, drohen jetzt hinten runterzufallen. Ich hoffe, dass es gelingt, dort noch eine Formulierung zu finden, die eben sagt, diejenigen in der Veranstaltungsbranche, die für Dritte generell arbeiten und von dem Effekt dieses Verbotes der Veranstaltung, auch von Wirtschaftsveranstaltungen betroffen sind und davon zu 80% betroffen sind, antragsberechtigt sind. Ich meine, das ist schon auch eine harte Hürde, aber damit würden zumindest große Teile der Branche zumindest überhaupt mal antragsberechtigt werden, was sie momentan nicht sind. Und das ist unser momentaner absoluter Schwerpunkt, dass wir da ganz massiv insistieren, dass dort eben nicht so wahnsinnig viele hinten runterfallen.
Also unterm Strich werden wir noch reichlich von euch hören.
Also wenn das Problem nicht gelöst wird, dann wird es ungemütlich.
Sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank, Christian.
Super. Wir danken euch. Die Linken haben übrigens sehr gut zugehört, kann ich euch sagen. Okay. Das war, die Christina Vogt war diejenige, die als Erste, wir haben wirklich eine wirtschaftspolitische Kompetenz. Die Christina Vogt war die Erste, die sich für unsere Branche eingesetzt hat. Das hat die Branche auch bis heute nicht vergessen.
Im zweiten Gespräch dieses Podcasts geht es weiter mit queeren Freiräumen während der Pandemie.
Hallo, wir sprechen mit Florian vom Schwurz. Super, dass du da bist. Vielleicht magst du dich gleich mal vorstellen.
Hallo, erstmal, so fangen wir an. Ja, Florian, hast du schon gesagt, ich bin einer von zwei Geschäftsführern aus dem Schwurz. Der Schwurz ist der älteste queere Club in Deutschland und eine ganz bekannte Kulturstätte für queere Menschen. Und wir haben jetzt inzwischen fast 250 Tage lang geschlossen.
Es war ja bestimmt nicht immer einfach für euch. Ist das jetzt die schwierigste Krise?
Ach, das ist eine ganz interessante Frage, mit der du anfängst. Das würde ich nicht sagen. Das liegt aber daran, dass ich ein HIV-positiver Geschäftsführer bin und dass ich weiß, dass das Schwurz in den 80er Jahren natürlich mit der HIV-Krise, glaube ich, die schwierigste aller Prüfungen durchstanden hat. Wir werden jetzt 43 Jahre in diesem Jahr, in ein paar Tagen feiern wir Geburtstag und nichts war vergleichbar mit der HIV- und AIDS-Krise und das versuche ich manchmal auch ein bisschen anderen Menschen zu sagen, uns geht es wirklich eigentlich vergleichsweise gut momentan in dieser Pandemie, weil wir verlieren nicht so viele Menschen, wie wir damals in unserer Community verloren haben. Nein, es ist nicht die schlimmste Krise, aber es ist die zweitschlimmste Krise, die der Schwurz gerade durchlebt.
Wir haben ja vorher schon mit einem Initiator von Alarmstufe Rot gesprochen, die auch gerade jetzt im November nochmal recht präsent durch Proteste sind. Am 2. November auch diesen stillen Protest unterstützt durch die staatlichen Orchester durchgeführt haben. Wie steht ihr eigentlich als Schwurz und generell als Clubszene zu diesem Protest?
Also wir unterstützen diese Proteste alle, was daran liegt, dass viele Menschen, die in unserem Umfeld arbeiten, ja nicht direkt bei uns angestellt sind. Wir haben zwar 100 Mitarbeiterinnen fest im Schwurz, aber darüber hinaus gibt es eben ganz viele freie Kolleginnen und Kollegen in der Eventbranche, die für uns arbeiten, die Konzerte realisieren und so weiter. Und mit denen sind wir sehr solidarisch und deswegen waren wir auf vielen Demos mit dabei oder haben auch durch entsprechende, ja, auf unseren sozialen Media-Kanälen entsprechenden Posts die Sache unterstützt und finden es auch nach wie vor weiter, weil die Menschen, die fielen natürlich total durchs Raster, während es für die sozialversicherungspflichtigen Menschen noch sowas wie Kurzarbeiterinnengeld gab, gab es für die Freien natürlich bis zum jetzigen Zeitpunkt ganz wenig Hilfe aus der Politik.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Wie seid ihr denn noch so in Kontakt mit den Leuten hinter der Bühne und hinter den Kulissen? Wie findet da Solidarität statt und wie seid ihr mit denen vernetzt?
Also die meisten treffen wir in der Tat gerade auf irgendwelchen Demos, auf denen die gesamte Branche sich vereint. Ansonsten gab es ein paar Aktionen natürlich auch in unserer Schließzeit. Wir hatten Abverkäufe im Sommer, wir hatten ein Hoffest organisiert. Wir sind verbunden über andere Verbände wie die Club Commission in Berlin, wo man sich untereinander auch mal immer wieder trifft und austauscht. Und es gibt tatsächlich auch so einen Austausch über digitale Plattformen, Zoom etc., wo wir mit einigen in Kontakt stehen. Aber das ist immer nur ein kleiner Teil. Zu vielen haben wir keinen Kontakt mehr oder der Kontakt hat sich verloren über die lange Zeit. Und von vielen, von denen wir wissen wir einfach, ihnen geht es gerade sehr, sehr schlecht. Nicht nur finanziell, sondern einfach auch psychisch. Die Krise über so viele Monate ist für viele Menschen eine große Belastung.
Du hattest es schon erwähnt, dass ihr auch Alarmstufe Rot unterstützt und da auch auf Protesten wart. Also protestieren, Demonstrationen gehören ja eigentlich seit Anbeginn zur Gay- und queeren Community dazu. Christopher Street Day zum Beispiel ist ja ein ganz wichtiges Beispiel dafür meine ich. Wie fällt für euch jetzt Protest, wenn es darum geht, auch auf eure Situation aufmerksam zu machen, genau aus? Ist das irgendwie besonders in den Zeiten dieser Pandemie oder seid ihr eigentlich schon gewappnet dafür gewesen, euch auch lautstark zum Wort zu melden?
Also der Schwutz meldet sich ja seit 43 Jahren immer wieder lautstark zu Wort und wir werden auch wahrscheinlich das in den nächsten Jahren noch tun. In diesem Jahr war es halt konzentriert auf das Thema und die Solidarität mit unseren queeren Künstlerinnen und auch mit dem Erhalt von queeren Schutzräumen. Wir tun das auf diversen Wegen, nicht nur auf Demos, sondern wir verstehen uns ja auch als eine Art Lobby hinein in die Politik. Im Schwutz war es immer politisch und der Schwutz hat auch immer die Nähe zur Politik gesucht. Das findet auf verschiedenste Weise statt, indem wir uns einladen zum Kultursenator, zu Klaus Lederer und mit dem uns an einen Tisch setzen und erklären, welche Bedeutung queere Räume haben. Klaus ist das aber bewusst, aber natürlich unsere Forderungen unterstreichen. Oder auch mit anderen Politikern Telefonkonferenzen führen und auch eingebunden worden sind in viele Entscheidungen oder in viele Prozesse der Findung im Kulturbereich. Da war Schwutz eine laute Stimme, weil der Schwutz steht natürlich für sehr viele queere Menschen in der Kulturbranche.
Sag mal, weißt du eigentlich, wie es euren Stammgästen geht?
Naja, mit vielen sind wir über die sozialen Netzwerke verbunden. Da schreiben viele drunter. Es gibt auch ganz viele E-Mails. Es gibt ganz viele Nachrichten, die uns nach wie vor erreichen. Denen geht's unterschiedlich, so wie es der Gesellschaft unterschiedlich geht. Das hängt oftmals davon ab, wie gut man halt durch diese Krise kommt, wie sehr man betroffen ist, wirtschaftlicher Natur oder auch wie es einem gesundheitlich geht, in welchen Umständen man lebt. Und unser Publikum ist sehr divers und spiegelt eine breite Bandbreite an Gesellschaft wider. Und so unterschiedlich sind auch die Reaktionen. Aber momentan ist es eher so, dass die Leute uns aufmuntern, durchzuhalten. Also es gibt ganz viel Solidarität von unseren Gästinnen. Es gibt viel positives Feedback für die Aktionen, die wir machen in dem Lockdown. Und momentan ist es eher in die Richtung Gästinnen zu uns, statt uns zu Gästinnen. Wir versprechen, wenn wir wieder aufmachen, machen wir es wieder andersrum.
Ja, das, du hast gerade auch schon angesprochen, Queere Clubs sind ja auch Freiräume, in denen sich irgendwie Gegenkultur entwickelt und Menschen, die sich Normen entziehen wollen, entfalten können. Wo machen die das denn jetzt und passiert das überhaupt noch?
Naja, es gab ja viel diskutierte Veranstaltungen im Freien, im Sommer, in verschiedenen Berliner Parks. Es gab einige ClubveranstalterInnen, die es geschafft haben, weil sie Freiflächen haben, Veranstaltungen anzubieten, auf denen es auch immer wieder ganz viel Beteiligung von queerer Community gab. Aber in der Tat, einen Freiraum, wie der Schwutz ihn bietet, der ist einfach sehr selten. Und das ist auch das, was uns viele spiegeln. Das fehlt natürlich. Also es gibt nichts Vergleichbares, wo man hingehen kann und sich so, so offen ausgelassen feiern kann als queerer Mensch, wie das im Schwutz gerade all die Jahre möglich war und gerade eben nicht mehr möglich ist. Das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung der Krise, dass diese Art von queerer Schutzraum wegbricht.
Mal zu den Hilfen. Du hast ja schon angesprochen, ihr seid sehr gut vernetzt als Club und steht auch zum Beispiel im Austausch mit unserem Kultursenator Klaus Lederer. Hat euch das geholfen bei dem Erlangen der öffentlichen Hilfen oder auch sonstiger Hilfen? Und wie kommen die öffentlichen Hilfen bei euch an und seht ihr vielleicht bei anderen Clubs mehr Probleme?
Dieser direkte Kontakt hat natürlich geholfen, weil wir proaktiv Unterstützung auch eingefordert haben. Ansonsten haben wir einfach das Glück, so aufgestellt zu sein als Club, dass wir auch personell die Ressourcen haben, Menschen hinzusetzen und zu sagen, bitte kümmere dich mal jetzt eine Woche lang um diesen Antrag. Zu diesen ganzen Hilfen, die klangen so gut und sie klangen so, als ob sie sehr schnell bei den jeweiligen Clubs gewesen wären. Das war nicht der Fall. Also wir sind ja auch in der Clubkommission organisiert und viele Clubs haben bis heute noch keinen einzigen Cent an Geld bekommen. Auch der Schwutz hat auf Landesebene keine der Soforthilfen bekommen. Also es gab viel zu viele Hürden, an die Gelder zu kommen. Bei uns war es zum Beispiel, weil wir schon am Anfang der Pandemie einen Kredit aufgenommen haben, um überhaupt überleben zu können. Und wenn man einen Kredit hat, dann ist man aber erstmal liquide und dann fallen die Soforthilfen, weil das sind Liquiditätshilfen, die fallen dann raus. Und deswegen ist unser erster Zahlungsfluss tatsächlich erst passiert, als es Überbrückungshilfe vom Staat gab. Das war die erste Möglichkeit, wo der Schwutz Geld bekommen hat und das war im Monat 5 oder so der Pandemie. Also wenn wir den Kredit nicht gehabt hätten und wenn wir nicht die Unterstützung aus der Community über Spenden gehabt hätten, dann hätten wir da schon eigentlich die Segel streichen müssen. Und ich weiß von vielen anderen Clubs, da ist es noch viel knapper. Der Schwutz hat wirklich das Glück, eine große Community hinter sich zu ein und auch auf viele Jahre, ja 43 jetzt wie gesagt, zurückzublicken. Und da hat sich eine große Expertise auch an Personal angesammelt, die sich alle reizend um den Club kümmern. Und bei manchen anderen ist es halt eben nicht so. Die sind vielleicht nur wenige Menschen und haben auch nur ein Team aus MinijoblerInnen, die ihnen in dieser Krise auch nicht helfen können. Und dann wird es umso schwieriger. Also, uns geht es da vergleichsweise gut. Aber nochmal, die Hilfen haben viel zu lange gedauert, bis sie bei uns waren.
Und wie ist die Perspektive jetzt? Habt ihr das Gefühl, jetzt sind sie sozusagen ausreichend? Also war das Timing entscheidend? Oder würdest du sagen, ihr seid noch nicht gut genug versorgt?
Wir sind im Schwutz Grundoptimisten, deswegen glauben wir, dass wir das auf jeden Fall hinbekommen, den Schwutz durch diese Krise zu retten. Aber das geht natürlich nur, wenn weiterhin zumindest auf dem Level wie jetzt Unterstützungen fließen. Wir haben jetzt gerade vor 2 Tagen die Überbrückungshilfe 2.0 beantragt. Die reicht bis Dezember. Das ist der Zeitraum. Und dann ist einfach ungewiss, gibt es da nochmal eine Verlängerung einer Überbrückungshilfe vom Bund ab dem nächsten Jahr? Das wird momentan diskutiert. Wenn dem so ist, dann kommen wir durch die Krise, weil diese Überbrückungshilfe federt unsere schlimmsten Kosten ab. Die sind in einem Club immer so Sachen wie Miete, laufende Kreditverpflichtungen, Stromabschläge, sowas. Das sind bei uns Beträge im fünfstelligen Bereich. Also so ein Club kostet ganz schön viel Geld. wenn die durch so eine Überbrückungshilfe wie gerade aktuell abgefedert werden. Bis zum Ende des Jahres sind wir da safe. Wenn das auch im ersten Quartal so weitergeht und dann so lange weitergeht, bis wir wieder aufmachen dürfen, dann kommen wir gut durch die Krise. Wenn dem nicht so ist, dann haben wir tatsächlich ein Problem, weil unsere eigenen Ressourcen, die wir als Club haben, die wären so nach 5 bis 6 Wochen bereits aufgebraucht.
Wow. Du hattest ja schon erwähnt, dass ihr eigentlich das Gefühl habt, schon die ganze Community hinter oder die grundsätzliche oder allgemeine Community des Schwuts, dass sie sich zu euch solidarisch zeigt und auch durch Spenden geholfen hat. Vor ein paar Wochen gab es ja diese Race in den Parks und generell nochmal die aufgelöste Party im Rahmen von Porn Sap Show zum Beispiel, wo auch nochmal ganz stark kritisiert wurde, dass es irgendwie ein unsolidarisches Partyvolk gibt, gerade in Berlin, und eine Drogenwut herrschen würde, vielleicht sogar eine perverse Sexbesessenheit oder ähnliches. Wie geht ihr mit dieser Art von Kritik um, beziehungsweise schlägt die euch auch speziell entgegen?
Naja, die schlägt uns natürlich entgegen, weil wir solidarisch mit allen anderen Clubs hier sind. Wir waren solidarisch, als es auch die große Demo auf dem Wasser gab im Sommer mit den vielen Schlauchbooten. Man erinnert sich vielleicht daran. Und wir waren es auch jetzt zuletzt, als in der Alten Münze die Veranstaltung war. Ich glaube, das ist oftmals von Medien leicht, da Schuldige zu finden, und wir leben nun mal oft in einer Gesellschaft, die gern Schuldige braucht, und da nimmt man das Partyvolk. Das ist natürlich absolut blödsinnig und es ist auch nicht in Ordnung, auf die Menschen da drauf zu hauen, sie zu diskreditieren. Es führt natürlich auch dazu, dass man dieses wertvolle Clubleben eigentlich mit den Füßen tritt, das Berlin hat. Manchmal streichelt man das, wenn man es braucht, und in solchen Momenten nimmt man es dann und sagt, ja, jetzt sind die Clubs schuld. Das ist aber überhaupt eine Entwicklung, die man ja nicht nur bei uns in Berlin sieht. Auch in der Schweiz war das so, die haben schon viel früher wieder die Clubs aufgemacht und dann gab es da die ersten Fälle und dann gab es eine gesellschaftliche Empörung darüber, was die Clubs da machen. Ich finde das ein bisschen zu einseitig betrachtet. Man muss auch wirklich schauen, zu wie viel Ansteckungen kommt es da. Wie sind die in Relation zu irgendwelchen privaten Feiern? Wie viele gibt es dort? Das sind dann meist mehr. Es sind nicht so viele Fälle, die in Berlin in Clubs passiert sind. Und die Clubs haben von Anfang an total auf Hygienemaßnahmen gesetzt, haben auch den Sommer über alle Auflagen immer erfüllt und sich an alles gehalten. Auch die Clubgängerinnen, die waren total hilfsbereit, diese Maßnahmen zu unterstützen, um ihre Clubs zu retten. Deswegen ist dieser mediale Aufschrei, der da immer passiert, der ist reißerisch. Der funktioniert halt deswegen, weil es dann oftmals um Fetischparty oder Sexparty wie zuletzt ging und dann da ein sozialer Aufschrei passiert. Aber die Brüderie, die sollten wir in der Clublandschaft immer, der sollten wir immer die rote Karte zeigen.
Ja, apropos Brüderie, die rote Karte zeigen. Wann glaubt ihr, macht ihr denn wieder auf? Und was wird da passieren an dem ersten Tag, an dem wieder Normalbetrieb ist?
Es wird ein Rausch, das rauschendste Fest, das der Schwutz wahrscheinlich erlebt hat. Einen kleinen Vorgeschmack gab es vor kurzem schon. Es gab diesen Tag der Clubkultur. Da durften wir 40 Gästinnen reinlassen mit Abständen. Und auch da war eine ekstatische Stimmung, wie sie sonst bei 1500 Gästinnen ist. Also war schon der Vorgeschmack, wie ausgehungert die Community auf Party und Club ist. Ich glaube, das wird gut funktionieren, wenn wir wieder aufmachen zum Zeitraum. Das ist natürlich so ein bisschen Glaskugeln orakeln. Ich glaube persönlich nicht, dass wir vor Herbst 2021 wieder öffnen werden mit dem regulären Clubbetrieb. Wir werden sicherlich, wenn die Zahlen runtergeht, davor Teile des Clubs als Barbetrieb nutzen. Das war bisher auch möglich. Bars durften ja schon früher aufmachen. Da sitzen Leute, da gibt es andere Abstands- Möglichkeiten. Das werden wir auch nutzen. Und wir werden auch sicherlich im Sommer schauen, ob wir Freigelände nutzen können, Brachflächen und dort irgendwas auf die Beine stellen. Aber ich glaube, bis alle geimpft sind oder so viele geimpft sind, dass es Wirkung zeigt, werden wir auf jeden Fall bis Herbst 2021 warten müssen.
Also fast ein Jahr.
Fast ein Jahr, ja.
Oh Gott.
Aber da gibt es ja, wie gesagt, es gibt, wenn es schon mal wieder wärmer wird draußen, im Sommer gibt es einfach Möglichkeiten, Outdoor was zu machen. Viele Clubs haben die Möglichkeit, wir als Schwutz haben leider keine Freifläche, aber es war auch in diesem Jahr ja so, die Bezirke haben gesagt, wir stellen Freiflächen zur Verfügung den Clubs, und als es dann darum ging, Freiflächen zu benennen, haben die Bezirke fast alle gesagt, ja, wir haben aber gar keine, oder die Lärmschutzverordnungen sind so in der Umgebung, dass wir dort kein Partygeschehen zulassen können, oder wenn, dann müsst ihr um 22 Uhr schließen. Also alles nichts, was wahres Clubleben abbildet. Deswegen hoffen wir, dass bis zum nächsten Sommer da zumindest so viel Vorarbeit möglich ist und auch Lobbyarbeit möglich ist, dass dann die Bezirke ja mit Flächen um die Ecke kommen, die auch wirklich für Clubs nutzbar sind.
Ich hoffe auch drauf. Florian, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Melrose, hast du noch eine Frage?
Nein, ich würde sagen, wir haben all das, was wichtig ist, gehört. Vielen Dank dafür.
Ja, ich muss natürlich noch sagen, wie man den Schwutz unterstützen kann.
Stimmt, ja.
Für uns ist momentan das wirklich so wichtig, Solidarität aus der Community zu bekommen. Und wir haben was ganz Tolles aktuell gemacht. Unsere Mitarbeiterinnen haben sich ausgezogen und es gibt einen queeren erotischen Schwutzkalender, den man kaufen kann für 2021 auf unserer Website im Shop. Und das ist eine Aktion, eine kleine Aktion, aber mit der bewirkt man wieder ein bisschen, dass das Schwutz ein Weilchen länger durchhält. Genau. Danke euch beiden.
Ja, danke dir.